Es ist schrecklich und es lässt mich immer noch nicht los. Es sind immer noch Tage, wo ich anfange zu heulen. Und das letzte halbe Jahr haben wir kaum Kontakt gehabt. Sie wollte nicht und es war ihr alles zu viel. Und dann kam ihr auch noch Corona und dann hat sie gesagt, ja, auch Angst. Und deshalb wollte sie eben halt auch nicht, dass wir uns dann treffen, um eventuell dann eben halt Übertragungen so weit zu reduzieren, wie es ging.
Diese Geschichte, um die es jetzt hier heute geht, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genau so passiert ist.
Weil wir Opfer und Familien schützen wollen, haben wir die Namen aller Menschen, um die es hier in dieser Folge jetzt geht, geändert.
Und in dieser Folge hört ihr auch immer wieder eine Freundin des Opfers, die haben wir gerade schon gehört. Sie hat uns diese sehr bewegende Geschichte aus ihrer Sicht erzählt und auch ihren Namen haben wir natürlich geändert. Wir nennen sie hier heute Melanie. Sie war viele, viele Jahre gut mit dem Opfer befreundet.
Das Ding.
Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder da weiß man sofort, was passiert ist.
Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit 10 Kollegen, 50 Personen gegenüber.
Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft aussieht.
5 Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
Folge 35. Sie hatte keine Chance.
Es ist der 22. Juni 2020, ein Montag. Also ein ganz aktueller Fall, um den es hier heute geht. Wir sind in Ganderkesee, das ist bei Oldenburg in Niedersachsen. Und heute Morgen ist es noch recht früh, kurz nach 7 Uhr morgens. In einem Haus sitzt an einem Tisch ein Kind. Seine Mutter liegt leblos auf dem Badezimmerboden. Und trotzdem wird dieses Kind mit seinem Vater gleich frühstücken, als wäre nichts.
5 Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
5 Minuten vorher, wir spulen mal ein bisschen vor, liegt unser Opfer im Krankenhaus im Koma. Eine Freundin wird später sagen, dass sie einfach eingeschlafen sei.
Im Jahr 2020 sind Sarah und Anno schon seit mehreren Jahren zusammen. Sarah ist damals 44, Anno 51. Ihr gemeinsamer Sohn Finn ist 7 Jahre alt. Wirklich glücklich sind sie nicht. Warum? Im Dezember 2018 verliert Anno seinen Job. Von da an wird die Beziehung zwischen ihm und Sarah immer schlechter. Anno kommt einfach mit der ganzen Situation nicht zurecht. Im Urteil heißt es dazu, dass er sich in erster Linie selbst leid tat. 2019 nimmt Anno dann kaum noch am Familienleben teil. Ausflüge mit Finn macht Sarah immer alleine. Annos depressive Stimmung wird bald zu einer mittelgradigen bis schweren Depression. Sarah gibt sich Mühe, Anno Arbeit abzunehmen. Das hat uns so auch ihre Freundin Melanie erzählt. Obwohl Anno den ganzen Tag zu Hause ist, geht Finn in einen Ganztageskindergarten. Abgeholt wird er auch abends immer von Sarah. Um den Haushalt oder die Erziehung von Finn kümmert Anno sich auch nicht. Er lässt sich lieber von Sarah versorgen.
Also selbst wenn sie dann mal von ihrem Freund Hilfe verlangt hat, gut, ich war nicht dabei, vielleicht nicht energisch genug, keine Ahnung, das steht mir nicht zu, aber es kam nichts an. Also sie war wirklich für ihn alleine verantwortlich und obwohl, also sie hatte eher 2 Kinder wie eins, weil sie sich dann eben hat ja zum Schluss dann ja auch noch so weit um ihren Freund gekümmert hat, weil sie dann doch festgestellt hat, dass er eben halt stark an Depressionen leidet und hat da versucht, eben halt Hilfe anzuleiern, hat einen Psychotherapeuten gesucht, hat versucht, eine Familienberatung zu organisieren, also mit seinen Eltern und sowas, um da letztendlich die Ursache zu finden. Ja, aber hat sie eben gegen Windmühlen gekämpft.
Sarah ist mit dieser Situation immer unglücklicher. Immer wieder streiten die beiden sich. Und Ende 2019 steht dann für Sarah fest, sie will sich trennen. Und das sagt sie Anno auch ganz offen. Der nimmt das aber nicht ernst und auch Sarah bleibt erstmal in dieser Beziehung. Immerhin ist da ja auch noch Finn, ihr gemeinsamer Sohn. Aber Ende Januar oder Anfang Februar 2020 lernt Sarah auf der Arbeit einen neuen Mann kennen. Sie verlieben sich und kommen zusammen.
Da hat sie dann wohl gemerkt, dass es ihm halt wohl auch anders geht. Weil es ist ja auch immer so, wenn man in diesem Hamsterrad drinne ist, dann kriegt man auch gar nicht mit, wie kaputt man vielleicht auch ist oder wie diese ganze Beziehung in eine Schieflage geraten ist. Und erst wenn man dann vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel das sieht, dann fällt einem das auf, dass das nicht so normal ist und dass man es ihm halt nicht alles leisten muss.
In den nächsten Monaten verbringt Sarah immer mehr Zeit mit ihm. Bei ihm kann Sarah sie selbst sein. Sie erzählt ihm von ihrer unglücklichen Beziehung und dass Anno unkooperativ und schwierig sei. Sie macht ihm aber auch klar, dass sie Anno in seinem Zustand nicht einfach hängen lassen wolle. Sie wolle sich im Guten trennen. Davon, dass Sarah mittlerweile einen anderen hat, ahnt Anno noch nichts, vorerst nicht. Im Mai scheint er dann doch zu bemerken, dass Sarah die Sache mit der Trennung irgendwie ernst meint. Anno setzt jetzt alles daran, Sarah nicht zu verlieren. Er kümmert sich um den Haushalt, beteiligt sich auch wieder mehr an der Erziehung von Finn. Und auch mit Sarah will er wieder mehr Zeit verbringen. In den nächsten Wochen schlägt er immer neue Aktivitäten vor, die sie gemeinsam machen könnten. Aber für Sarah kommt das alles, ja, Annos plötzliche Bemühung, das kommt alles zu spät. Sie fühlt sich eingeengt und will keine gemeinsamen Ausflüge machen. Anno merkt nicht, dass sein Verhalten jetzt nichts mehr an dieser Situation ändern kann. Und Ende Mai zieht Sarah mit Finn aus. Sie kommen bei Sarahs Arbeitskollegin und bei Sarahs Mutter unter. Finn zuliebe zieht Sarah aber dann schon nach wenigen Nächten wieder zurück in das gemeinsame Haus.
Mittlerweile ist es der 19. Juni 2020. Noch 3 Tage bis zur Tat. Als Anno in Sarahs Handy schaut, wird ihm klar, dass Sarah einen anderen hat. Er legt das Handy weg und macht erstmal nichts. Auch Sarah konfrontiert er nicht. Am 21. Juni, einen Tag vor der Tat, besichtigt Sarah eine Wohnung. Sie hofft, mit Finn hier einziehen zu können. Von der Wohnungsbesichtigung hat sie Anno im Übrigen auch erzählt.
Es ist der 22. Juni. Der Tag der Tat. Der 22. Juni ist ein Montag. Sarah, Anno und Finn sind schon früh wach. Gegen 7 Uhr sitzen Anno und Finn im Untergeschoss in der Küche und frühstücken. Sarah ist zu dem Zeitpunkt noch oben im Bad und macht sich fertig für den Tag. Anno geht nach oben zu Sarah ins Bad. Sie steht vor dem einen Waschbecken und föhnt sich die Haare. Er stellt sich vor das andere Waschbecken. Und dann soll das passiert sein.
Er wollte jetzt aber nochmal versuchen zu kitten und sagen, komm, wir fahren irgendwo hin mit dem Sohn und reden nochmal. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die er auch vorher nicht gemacht hat oder kaum gemacht hatte. Also irgendwo mit hingegangen. Meistens ist sie alleine gegangen. Wenn die irgendwo mit ihrem Sohn war, also im Zoo oder keine Ahnung, auf dem Spielplatz oder sowas. Da hatte sie dann gesagt, nee, es ist jetzt vorbei, ich will nicht mehr. Das hat sich jetzt erledigt und es ist aus. Und das war wohl im Badezimmer. Und dann war er wohl so sauer, dass sie wohl zu ihm gesagt hat, willst du mich jetzt schlagen oder was? Und hat sich dann umgedreht und dann hat er von hinten angefangen zu würgen.
Im Urteil wird es später heißen, dass Anno durch Sarahs Frage, ob er sie nun schlagen werde, wütend wurde. So wütend, dass er nicht mehr zu 100% die Kontrolle über sich hatte. Also in Fachsprache heißt das, dass seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war. Das Gericht wird auch sagen, dass Anno entweder durch irgendeinen Satz, den er gesagt hat, oder durch seine Körperhaltung aggressiv auf Sarah gewirkt haben muss. Anno fasst Sarah mit beiden Händen um den Hals, würgt sie. Irgendwann liegt sie mit dem Bauch auf dem Boden. Er steht bzw. kniet jetzt über ihr und drückt ihr mindestens 2 Minuten lang die Luft ab. Im Urteil steht sogar zwischen 2 und 5 Minuten. Dadurch kann kein Blut mehr vom Gehirn durch die Venen abfließen. Die Blutzufuhr zum Hirn ist aber nicht bzw. nicht komplett zu. Deswegen gibt es bei Sarah im Kopf einen massiven Druck. Es kommt, so sagen die Mediziner, zu einem massiven Überdruck der Blutgefäße im Kopf. Sie verliert noch innerhalb der ersten Minute das Bewusstsein. Das Gericht wird später sagen, dass Arno jetzt, zu diesem Zeitpunkt, das Ziel hatte, Sarah zu töten. Zitat aus dem Urteil:
Er realisierte nun, dass seine in den Wochen vor der Tat begonnenen Versuche, Sarah durch gesteigerte Aktivität oder durch Angebote zu Ausflügen zurückzugewinnen, endgültig gescheitert waren.
Also er kann ja auch nicht halbherzig zugedrückt haben, weil sonst hätte sie sich ja wehren können und hätte ihn runterstoßen können oder sowas. Aber das konnte sie nicht. Sie hatte keine Chance gehabt, haben wohl die Kriminalbeamten gesagt. Also sie hatte keine Chance gehabt, sich zu wehren.
Nach der Tat geht Arno wieder nach unten, zu Finn.
Er hat mit seinem Sohn gefrühstückt, auch das erste Mal, weil Nachbarn sind vorbeigelaufen und hatten sich gewundert, dass sie ihn das erste Mal gesehen haben, morgens am Frühstückstisch. Naja, und dann soll wohl er zu ihm sagen, ah, Mensch, ich glaube, Mama ist umgefallen, hast du das auch gehört? Und dann ist er nach oben gegangen und hat dann den Notruf gewählt. Ja, und die haben ihn dann wohl animiert, sie zu reanimieren. Der Sanitäter hat dann ausgesagt, er hat das so halbherzig gemacht. Der Notarzt konnte das jetzt nicht bestätigen. Naja, auf jeden Fall ist sie dann ins Krankenhaus gekommen.
Dass Finn während der Tat im Haus war, das macht diese ganze Tat noch heftiger. Das wird auch das Gericht später so sehen. Finn hat die Tat wohl nicht direkt mitbekommen, war aber während des gesamten Rettungseinsatzes mit dabei. Rettungseinsatz? Ja, dazu kommen wir gleich nochmal. Als Arno Sarahs leblosen Körper sieht, will er sie jetzt anscheinend doch noch retten. Das Gericht wird später sagen, dass er seine Tat ab diesem Zeitpunkt bereut habe. Arno dreht Sarah zu sich um und sieht, dass ihr Gesicht ganz blau ist und sie nicht mehr atmet. Auch einen Puls kann er nicht mehr fühlen. Er rennt nach unten zum Telefon. Um 7.40 Uhr wählt er den Notruf. Dem Rettungsdienst sagt er, dass Sarah ohnmächtig sei. Auf Nachfrage des Menschen am Notruf sagt er, dass sie nicht mehr atmen würde und ihr Gesicht ganz blau sei. Dass er sie davor gewürgt hatte, das erzählt er nicht. Mit den Anweisungen der Rettungskräfte im Ohr macht Arno mehrere Minuten lang eine Herzdruckmassage. Gegen 7.50 Uhr, also 10 Minuten später, kommen die Rettungskräfte am Haus an und übernehmen die Reanimation. 2 Minuten später kommt dann auch ein Notarzt dazu. Zitat aus dem Urteil:
Ihre Pupillen waren weit und lichtstarr. Die sofort eingeleitete Intubation gestaltete sich schwierig, da zunächst Blut aus dem Mundraum entfernt werden musste. Nach einer qualifizierten Atemwegssicherung und professionell durchgeführter Herzdruckmassage stellten die Rettungskräfte bei Sarah nach etwa 10 Minuten einen spontanen, allerdings schwachen Kreislauf fest.
Was wirklich passiert ist, das sagt Arno den Rettungskräften nicht. Als sie fragen, sagt er, dass Sarah oben im Bad ihre Haare geföhnt habe. Irgendwann habe er einen dumpfen Aufprall gehört. Als er ins Badezimmer gerannt sei, habe er Sarah so auf dem Boden gefunden.
Rein äußerlich erkennen die Rettungskräfte auch erstmal keine Würgemale an Sarah. Der Notarzt kann vor Ort also nicht sagen, weshalb Sarahs angebliches Kreislaufversagen kam. Ob es etwas mit dem Herzen oder doch mit dem Gehirn zu tun hatte. Er entscheidet sich also erstmal dafür, Sarah in eine auf Herzprobleme spezialisierte Klinik bringen zu lassen. Auf der Fahrt verändern sich allerdings Sarahs Pupillen. Das ist ein Hinweis darauf, dass irgendwas mit dem Gehirn nicht stimmt. Man bringt Sarah deswegen jetzt in die Notaufnahme einer anderen Klinik. In dieser Klinik notiert man dann später das. Zitat aus dem Urteil:
Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung, Asystolie, die sogenannte Nulllinie auf einem EKG, Laktatazidose, viel Laktat im Blut, nicht näher bezeichnete Hyperglykämie, krankhaft vermehrte Menge an Glukose im Blut, Hirnödem, eine Form der Hirnschwellung, Hypoglykämie, niedriger Blutzuckerspiegel, Myoklonie, Muskelzucken.
Gegenüber Sarahs Mutter und ihrer Schwester behauptet Arno, dass Sarah einen Kreislaufzusammenbruch gehabt hätte. Sarahs Freundin Melanie, die ihr ja jetzt schon ein paar Mal hier gehört habt, bekommt erst eine Woche später raus, dass ihre Freundin im Krankenhaus liegt.
Am 23. Juni, also dem Tag nach der Tat, finden die Ärzte dann einen Hinweis darauf, dass Sarah gewürgt wurde. Sie hat Hämatome und, Achtung, jetzt wieder Fachsprache, punktförmige Einblutungen an Kopf, Hals und Oberkörper. Sarah wird künstlich beatmet. Sie ist nicht bei Bewusstsein. Und genau wegen dieser Hinweise holt man jetzt Experten aus dem Institut der Rechtsmedizin. Bei der Untersuchung wird es dann interessant. Das ist das, was sie finden. Zitat aus dem Urteil.
Ausgedehnte Einblutungen im Gesichtsbereich, insbesondere in den Augenregionen, in den Augenlidbindehäuten sowie in den Ohr- bzw. Hinterohrregionen. Einblutungen des Mundbodens, rötliche Hautverfärbungen an beiden Halsseiten, einen deutlichen Kontrast zwischen blutgestauter Gesichtshaut und nahezu befundfreiem unterem Halsanteil bzw. Dekolletébereich und Hautabschürfungen am rechten Handrücken und Ringfinger.
Das klingt halt so gar nicht mehr nach Kreislaufzusammenbruch. Und jetzt wird deswegen auch klar, Sarahs Körper hat Gewalt abbekommen. Mindestens am Hals.
Am 1. Juli um 9.30 Uhr wird Sarah dann für Hirntod erklärt. Danach, so erzählt es uns Sarahs Freundin, sackt ihr Kreislauf zusammen. Ein zweites Mal reanimieren die Ärzte nicht. Die Hirnschäden sind einfach zu groß. Sarah stirbt am 1. Juli 2020.
An dem Tag, als sie es erfahren hatte, dass sie im Krankenhaus liegt und wohlbleibende Schäden behalten würde, habe ich nur geweint. So, ne, dass ich war fassungslos, habe geweint und oder ich habe ja öfters dann noch mit der Schwester telefoniert und sie hat eben halt gesagt, dass das nicht gut aussehen wird und dass sie es nicht überleben wird. So. Und an dem Tag, als sie dann angerufen hatte, dass es soweit ist, ja, habe ich mich nur zu meinem Mann ins Bett gelegt und geheult, weil natürlich, Gott sei Dank, dass sie gestorben ist, weil wenn ich überlegt hätte, sie müsste ein Leben lang die Decke anstarren und dafür kriegt er dann auch noch, ich sage jetzt mal, übertriebene Körperverletzung und kein Totschlag oder kein Mord an Hals gehetzt, wo sie dann wirklich am meisten drunter leiden würde. Ich glaube, das hätte mich noch fertiger gemacht. Und so war es vorbei und es ist schrecklich und es lässt mich immer noch nicht los. Es sind immer noch Tage, wo ich anfange zu heulen und ich auch noch öfters zu ihrem Grab gehe und weil es mir einfach so leid tut. Sie hat sich so sehr einen Sohn gewünscht und jetzt kann sie ihn nicht groß werden sehen. Und
als Sarah stirbt, sitzt Anno schon in Untersuchungshaft. Er wird am 23. Juni, einen Tag nach der Tat, als Beschuldigter von den Polizisten verhört. Wir erinnern uns, die Ärzte haben an diesem Tag bereits Anzeichen an Sarahs Körper gefunden, dass sie gewürgt worden ist. Eine Regionalzeitung schreibt dazu:
Die Verletzungen, die die Frau aufwies, ließen Zweifel an der vom Lebensgefährten geschilderten Entstehung der Verletzung aufkommen. Vielmehr gab es Anzeichen, die auf eine Gewalteinwirkung gegen den Hals hindeuteten. Mitarbeiter des Krankenhauses verständigten deshalb die Polizei. Als dringend tatverdächtig gilt der Lebensgefährte der Frau. Er wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig festgenommen und noch am Dienstag umfassend vernommen. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags wird die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen.
Es kommt dann zum Prozess. Anno hat ein weiß-blau kariertes Hemd und eine schwarze Jacke an. Er sagt, es tue ihm leid. Die Kollegen vom NDR werden später dazu schreiben:
Ich kann es nicht in Worte fassen, so der 51-Jährige. Er sei verantwortlich für den Tod der 44-Jährigen, habe aber nicht mit Absicht gehandelt, ließ er seinen Anwalt in einer Erklärung verlesen. An vieles könne er sich nicht erinnern. Ich schäme mich und wünschte, ich könnte alles rückgängig machen, fügt er mit gebrochener Stimme hinzu.
Beim Prozess gibt es eine ganz zentrale Frage. War es Mord oder Totschlag? Die Staatsanwaltschaft findet am Anfang, das Ganze ist ein heimtückischer Mord. Anno hat Sarah von hinten gewürgt. Für die Staatsanwaltschaft heißt das, dass das Mordmerkmal Heimtücke gegeben ist. Am Ende des Prozesses wird die Staatsanwaltschaft diese Meinung aber aufgegeben haben und auf Totschlag plädieren. Ganz zentral ist während dem Prozess natürlich die Beziehung. Die war ja ziemlich mit Problemen behaftet. Es geht um Sarahs neuen Freund und die Tatsache, dass sie einen Tag vor der Tat eine Wohnung besichtigt hat. Andererseits geht es auch darum, dass Anno eben keine Vorstrafen hat. Klar, ein Gericht muss sich ein Bild vom Angeklagten machen und sammelt dafür eben Dinge, die für ihn sprechen und eben Dinge, die gegen ihn sprechen. Belastende und entlastende Umstände, wie die Juristen dazu sagen. Was zum Beispiel für Anno spricht, ist, dass er vorher anscheinend nie gewalttätig geworden ist. Das sagt auch Melanie.
Er war nie vorher gewaltbereit in der Beziehung. Das muss man ihm einfach auch zugestehen. Also es war jetzt nicht, dass auch keine Schubserei oder Sonstiges oder sowas. Die haben sich gestritten, ja. Und die haben sich echt gezofft, also angeschrien und sowas, ja. Aber es war nie, dass in irgendeiner Form Gewalt schon vorrätig war. Das war eher so der psychische Terror, sage ich jetzt mal. Dieses, willst du mich jetzt allein lassen? So eher, also über die Psyche, jemanden klein zu halten. So, ne? Das hat er versucht, aber eben halt nicht durch Gewalt.
Wie verhält sich eigentlich Anno in der Gerichtsverhandlung? Der forensische Sachverständige und das Gericht finden, dass Anno im Gericht alles andere als aggressiv wirkt. Er habe, Zitat, ein aggressionsgehemmtes Wesen gezeigt. Anno selbst sagt vor Gericht, dass er keine Erinnerungen an die eigentliche Tat habe. In seiner letzten Erinnerung ist Sarah auf dem Bauch, vor ihm auf dem Boden. Er sieht ihr blaues Gesicht, als er sie umdreht.
Auch Sarahs Schwester, ihre Mutter, Annos Mutter, eine Kollegin und ihr neuer Freund sind vor Gericht. Sie erzählen das Ganze aus ihrer Sicht, als Zeugen. Sarahs Schwester und ihre Mutter sagen, dass die Beziehung der beiden am Anfang wirklich glücklich war. Problematisch wurde es dann wohl, als Sarah und Anno in ihr eigenes Haus gezogen seien und Anno arbeitslos wurde. Sarah habe oft gesagt, dass Anno sie nicht unterstützen würde und sie sich alleine um das Haus und die Familie kümmern müsse. 2019 habe Sarah dann festgestellt, dass sie so nicht mehr weitermachen könne. Ende des Jahres soll sie sich dann für die Trennung entschieden haben.
Die Mutter von Anno sagt aus, dass ihr Sohn ein fröhliches Kind gewesen sei. Seine, Zitat, depressiven Anwandlungen seien ihr erst aufgefallen, als er Mitte 30 war. Ständig gab es wegen der Arbeit irgendwelche Wechsel, das soll ihn belastet haben. Anno habe sich beruflich ständig überfordert gefühlt, Hilfe wollte er aber auch nicht haben. Zuletzt habe sie sich von ihm abgewandt. Damit meint Annos Mutter, dass sie selbst weniger mit ihm zu tun hatte oder haben wollte. Dafür mache sie sich jetzt große Vorwürfe, meint sie.
Sarahs Kollegin, bei der Sarah und Finn im Mai kurz untergekommen waren, sagt auch aus. Sie wiederholt nochmal ein paar Sachen, die die anderen davor auch schon gesagt hatten. Sie sagt zum Beispiel, dass Sarah die, Zitat, vollkommene Antriebslosigkeit von Anno schwer belastet habe. Als sie im Februar ihren neuen Freund kennengelernt habe, sei sie richtig aufgeblüht. Sie habe sich aber auch wegen Anno schuldig gefühlt. Ihr war wichtig, dass sie sich im Guten trennen und dass es Finn gut geht. Melanie, Sarahs Freundin, die ja jetzt schon ein paar Mal hier aufgetaucht ist, die kommt übrigens nicht ins Gericht, weder als Zeugin noch als Zuschauerin.
Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich hingehe oder nicht, weil zu dem einen Termin hätte ich gehen können. Habe dann aber für mich entschieden, es nicht zu machen, weil ich für mich denke, es bringt mir nichts. Also es gibt mir nichts, ob ich ihn da jetzt leiden sehe oder nicht und was er da sagt oder nicht. Es hilft mir, es nicht zu verarbeiten oder zu sagen, okay, ich kann damit abschließen oder das beruhigt mich, das zu wissen oder nicht zu wissen. Nee. Und ich glaube, wenn ich ihn jetzt sehen würde, ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen kann, soll, muss, werde.
Eine verminderte Steuerungsfähigkeit. Das soll bei Anno während der Tat vorgelegen haben, also grob übersetzt aus der Fachsprache. Er war nicht wirklich er selbst, hatte nicht die komplette Kontrolle. Er konnte nicht erkennen, welches Unrecht er da gerade begeht. Der Sachverständige spricht von einer mittelgradigen bis schweren depressiven Episode. Das hebe die Steuerungsfähigkeit zwar nicht auf, schränke sie aber vermindert ein, sagen jetzt die Juristen dazu. Dann folgen, wie bei jedem Prozess, irgendwann die Plädoyers, kurz vorm Urteil. Der Staatsanwalt will eine Freiheitsstrafe von 8 Jahren und 6 Monaten. 10 Jahre wäre bei Totschlag maximal drin. Die Verteidigung auf der anderen Seite, die plädiert aber auf maximal 5 Jahre. Zitat von der Verteidigung, mein Mandant hat verstanden, was er verursacht hat. Vor der Urteilsverkündung kommt auch Anno selbst nochmal zu Wort. Zitat aus dem Weser-Kurier.
Ich habe das nicht gewollt. Ich denke jeden Tag an die ganze Familie. Und wenn ich könnte, würde ich es sofort ungeschehen machen, sagte er unter Tränen. Ihre Reue und ihre Trauer sind ehrlich, befand auch der Richter.
Am 27. Oktober 2020 kommt dann das Urteil. Anno wird wegen Totschlags, nicht wegen Mordes, zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt. In ein psychiatrisches Krankenhaus muss er aber nicht. Der psychiatrische Sachverständige hatte auch gesagt, dass Anno keine Gefahr für die Allgemeinheit sei. Und es sei ja sowieso eine Beziehungstat gewesen. Während der Urteilsverkündung sagt der Richter:
Sie müssen an sich arbeiten und sich dem stellen, was Sie getan haben.
Warum hat sich das Gericht jetzt doch für Totschlag entschieden und nicht für Mord? Melanie kann das nicht wirklich nachvollziehen.
Es ist ja zu diesem Totschlag gekommen, weil sie ja gesagt hat, willst du mich jetzt schlagen oder willst du mich jetzt umbringen oder sowas. Und somit war das ja keine Heimtücke mehr. Sie wusste, dass er wütend war und somit kam es dann eben halt nicht zu diesem ein Mord oder heimtückischen Mord, wo ich dann denke, ja, ist das schon eine Begründung? Ja, rechtstechnisch vielleicht für mich, aber jetzt moralisch überhaupt nicht, weil ich meine, es ist genauso, wenn man sagen würde, ja, nur weil eine Frau einen kurzen Rock getragen hat, ist sie selber schuld, dass sie vergewaltigt worden ist. Nee, nein, keiner hat das Recht, jemanden so weh zu tun, dass man solche Verletzungen davon trägt. Und jemanden würgen, den Kehlkopf brechen, wie kaputt muss jemand sein, um sowas letztendlich zu machen?
Und auch die Strafe findet Melanie persönlich nicht richtig.
Für mich selber ist sie das Strafmaß absolut gering. Ich bin zwar froh, dass sie ja relativ an der Nähe der Höchststrafe gegangen sind. Ich glaube, 10 Jahre wäre das höchste gewesen dafür. Waren jetzt bei 8, also ja noch relativ nah dran. Also seine Mama hat mir jetzt erzählt, der könnte nach 4 Jahren, wenn er in Therapie gehen würde, nach 4 Jahren dürfte er schon mal raus und nach 5 Jahren könnte er jetzt entlassen werden. 5 Jahre, dafür, dass ein ganzes Menschenleben futsch ist. Und ja nicht nur dessen Menschen, also das Leben von ihr, sondern wie viel Leben hat er zerstört? Von seinem Sohn, der hat ihm die Mama genommen, der Mama hat er seine Tochter genommen, die Schwester weggenommen. Das muss doch auch mit einfließen irgendwie. Aber natürlich ist es ist objektiv gesehen, es ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung, aber subjektiv, moralisch, für mich keinsterweise. Und wenn ich überlege, er wird in 5 Jahren schon wieder rausspazieren und ja, dann ist er, ich glaube, 57. Ja, mein Gott, Hartz IV noch und dann ist er Rentner. Ja, mein Gott, was hat er auszustehen? Ehrlich, könnte ich das kalte Kotzen kriegen. Also könnte ich wirklich...
Melanie fällt es zwar schwer, aber sie besucht Finn ab und zu auch heute noch. Wir haben Melanie deswegen mal gefragt, wie es Finn nach der Tat geht.
Relativ gut. Also was ich jetzt von den kurzen Besuchen jetzt beurteilen kann, er macht jetzt keinen introvertierten Eindruck oder Sonstiges. Also er fühlt sich, glaube ich, ganz wohl bei seinen Großeltern. Er ist weiterhin auch in psychologischer Behandlung, was ich ganz toll finde, weil am Anfang hörte es sich so an, dass sie das abbrechen wollten, weil es ihm ja gut geht. Und dann habe ich gedacht, na ja, aber das kommt ja auch alles noch, denke ich mal. Aber das geht weiterhin und die haben auch noch nicht das Sorgerecht für ihn.
Anno dagegen geht's im Gefängnis gar nicht gut. Er gibt sich auf, sagt Melanie zu uns. Er sei abgemagert, nehme keine Therapie an und könne nicht fassen, was er getan hat.
Es nimmt mich einfach mit. Ich kann damit nicht abschließen. Ich kann jetzt nicht sagen, so, es war schön, dich gekannt zu haben und das Leben geht jetzt weiter. Nein, es wird immer ein Teil von mir bleiben. Und weil natürlich ich auch mir Gedanken mache, was ist, hättest du dich doch einfach eingemischt? Hättest du doch drauf gepocht, sie zu treffen? Was eigentlich aber sonst immer so unsere Freundschaft ausgemacht hat, so dieses Leben und Leben lassen. Wenn jemand den Freiraum brauchte, dann haben wir den anderen gegeben, ohne zu sagen, ja, du meldest dich ja gar nicht oder so mit Vorwürfen oder sowas, sondern das, wie gesagt, hat eigentlich unsere Freundschaft ausgemacht. Aber jetzt im Nachhinein, dann denke ich doch, hätte gesagt, möchte sie sehen, soll herkommen oder keine Ahnung was, hätte es was geändert? Wahrscheinlich nicht, aber das ist natürlich auch so im Hintergedanken und das ist auch was so an einem nagt. Ich habe mir so eine Playlist zusammengesucht, um meine Wut und meine Traurigkeit loszulassen, weil ich merke, die ist noch so in mir drinne und ich habe noch nicht so den richtigen Weg gefunden, das loszuwerden. Also ich habe einfach öfters Bauchschmerzen, also richtige Bauchschmerzen und ich glaube, das kommt einfach davon, weil ich ja diese Wut einfach in mir habe, wie ich nicht weiß, damit wie ich damit umgehen kann, diese Enttäuschung, diese alles auf einmal und ja, und ansonsten sind das so Alltagsgeschichten. Zum Beispiel, meine Tochter wurde dieses Jahr konfirmiert und bei meiner ältesten Tochter hat sie dafür gesorgt, dass das Kaffee schon gekocht war, als wir nach Hause gekommen sind. Und als wir dann an der Kirche war jemand, der sah so aus wie im ersten Moment habe ich gedacht, oh, ist da. Ach Mensch, da darf aber gar nicht in der Kirche. Und in dem Moment, im gleichen Moment fiel ein, das geht ja gar nicht. Und das zieht einem dann so den Boden unter den Füßen weg dann in dem Moment, weil man sie immer noch irgendwo sieht in Alltagsleuten, die dann einfach so ähnlich aussehen wie sie oder so von der Figur her oder wie auch immer oder der Sohn, der so ähnlich aussieht. Ne? Und das sind dann so Momente, die einen dann zurück zur Realität holen und dann merkt so, ja, sie ist aber nicht mehr da. Aber es gibt keinen Tag, wo ich nicht an sie denke. Sie hat ein Mini gefahren. Jedes Mal, wenn ich ein Mini sehe, denke ich an sie. Das ist überall in so vielen Kleinigkeiten so, ne? Das ist eigentlich auch jeden Morgen beim Frühstück, weil sie eben halt ja immer so diese Diätberaterin war und ein bisschen Haferkleie hier und ein bisschen dies und ein bisschen jenes. Und ja, das habe ich mir so beibehalten, so zum Frühstück. Und von daher denke ich jeden Morgen an sie, wenn ich das mir zusammenrühre, mein Essen. Und ja, das sind, wie gesagt, viele Kleinigkeiten.
Was ein berührender Fall, der so oder so ähnlich leider immer wieder in Deutschland vorkommt. Also Gewalt gegen Frauen ist immer noch und wird vermutlich auch noch sehr, sehr lange ein aktuelles Thema bleiben bei uns. Also da kann man eigentlich auch nicht oft genug drüber reden.
Und die Folge heute ist perfekt dafür geeignet, denn heute ist Mittwoch, der 3. März. Das heißt, am Montag ist der 8. März und der 8. März ist ja seit ein paar Jahren der Weltfrauentag. Deswegen haben wir uns gedacht, steht diese Folge heute mal ganz unter dem Themenkomplex Gewalt gegen Frauen mit eben besonderem Augenmerk auf Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft.
Deswegen haben wir drei Menschen eingeladen, die jetzt mit uns darüber sprechen wollen.
Wir sitzen jetzt hier schon mit unseren drei Interviewpartnerinnen. Ich fange jetzt einfach mal an. Hier bei uns im Studio ist nämlich die Frauke Liebermann. Hallo.
Hallo.
Stellen Sie sich doch einfach gerne mal kurz vor.
Ich heiße Frauke Liebermann, arbeite seit 1994 bei der Polizei. Seit 96 bin ich in Stuttgart und nach meiner Ausbildung im gehobenen Dienst, also zur Kommissarin, kam ich dann zuerst in den Streifendienst. Dann war ich noch bei der Verkehrserziehung ein paar Jahre und seit 13 Jahren bin ich jetzt in Stuttgart Süd und bearbeite da hauptsächlich Ermittlungsdelikte im Bereich häusliche Gewalt und Stalking.
Und Ihnen war ganz wichtig, das haben Sie mir vorher schon erzählt, dass Sie eben nicht bei der Kriminalpolizei sind, sondern bei der Schutzpolizei.
Genau.
Das heißt, für alle Polizeinerds, die wissen jetzt auch Bescheid, Frau Liebermann sitzt im Polizeipräsidium in Stuttgart und bearbeitet da eben Fälle häuslicher Gewalt, unter anderem.
Dann per Telefon zugeschaltet ist dann außerdem noch die Maria aus München. Hallo.
Hallihallo. Ich bin Mama von zwei Kindern, mittlerweile glücklich verheiratet, von Beruf Erzieherin. Ja, ganz so glücklich war ich nicht immer. Ich war selbst jahrelang Opfer häuslicher Gewalt, also sowohl im physischen als auch psychischen Bereich. Ja, das liegt jetzt mittlerweile zum Glück eine ganze Zeit zurück. Und ich habe mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dem Thema etwas Stimme zu verleihen, da das doch noch ein großes Tabuthema ist. Ich versuche über Social Media, also insbesondere über Instagram, über meinen Kanal Mary Will Mehr, da ein bisschen aufzuklären, Ängste zu nehmen, Mut zu machen, Opfern da draußen auch zu zeigen, hey, es gibt ein Leben nach der Gewalt. Das habe ich auch ein bisschen zur Bewältigung meines eigenen Traumas genutzt und ja, ist für mich ein sehr schöner Weg, aus der doch schlimmen Vergangenheit was Gutes rauszuholen. Ja.
Vielen Dank auch, dass du heute darüber mit uns redest. Als nächstes zugeschaltet ist dann auch noch die Frau Caroline Tenbus. Hallo.
Hallo. Ich bin 30 Jahre alt und bin Sozialpädagogin im Frauenhaus der Stadt Stuttgart und arbeite dort jetzt seit anderthalb Jahren, bin aber auch vorher immer in Mädchen- und frauenspezifischen Arbeitsfeldern unterwegs gewesen und jetzt eben mit Frauen und Kindern, die häusliche Gewalt erfahren haben. Und ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
Maria, erzähl doch mal gerne, wie war das damals mit deinem Ex-Partner? Wie seid ihr zusammengekommen? Wie hat das alles angefangen?
Ja, genau. Also wir sind zusammengekommen, da war ich süße 19 Jahre alt, war irgendwie bereit für die große Welt, war bereit, mich zu verlieben, war immer schon ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ja, hatte tatsächlich nicht immer das beste Selbstbewusstsein, was man mir aber nie angemerkt hätte, wenn man mich so gesehen hätte. Ja, von daher habe ich irgendwann über Diskothek und Internet, also so ein bisschen Kombi, den Täter, sag ich jetzt mal, kennengelernt. Ja, Mai, der konnte wunderbar reden, wusste es, wie man Frauen um den Finger wickelt. Wir hatten sehr glückliche Zeiten, sehr intensive Zeiten. Also gefühlt gab es in der Beziehung immer nur himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Aus der anfänglichen, großen positiven Emotion hat sich immer wieder mehr herauskristallisiert, dass da ein fader Beigeschmack war. Es ging viel um das Thema Eifersucht. Er war wahnsinnig besitzergreifend. Ich gehörte ihm, niemand anderem. Ja, ich musste sehr aufpassen, wo allein meine Gesichtszüge hingingen, wen ich anlächelte, was ich für Kleidung trug, mit welchen Freunden ich mich traf. Ja, er hat sehr schnell geschafft, mich abzuschotten von meinem sozialen Umfeld. Also ich konnte Freundschaften nicht mehr pflegen, der Kontakt zur Familie wurde weniger. Und ja, das war so ein schleichender Prozess, dass ich mich irgendwann, wo ich mich am Anfang sehr groß und wie die Prinzessin gefühlt habe, irgendwann immer kleiner gefühlt habe, immer wertloser. Ich hatte das Gefühl, ich war da immer selbst dran schuld und er konnte es sehr, sehr gut mir das Gefühl geben, dass ich alles selber hervorrufe, seine Taten, seine Ausbrüche, auch wenn sie am Anfang eher psychischer Natur waren. Das ging mit Beschimpfungen los, das ging natürlich mit vielen Lügen und viel Hintergehen los. Ja, bis es halt irgendwann, da ich doch ein sehr leidenschaftlicher Mensch bin und mir eigentlich, wer mich kennt, nicht so gern was sagen lasse, versucht habe auch zu wehren. So ging es irgendwann auch mit physischer Gewalt los, mit der ersten Ohrfeige, mit den ersten Schubsern. Ja, bis das irgendwann alles viel, viel massiver wurde.
Was hat das mit dir gemacht? Also so die ersten Sachen, die erste Ohrfeige?
Ich war erst mal geschockt und habe zurückgeschlagen, um ehrlich zu sein. So aus dem ersten Reflex raus. Ja, das war hoch emotionsgeladen. Ich konnte das noch gar nicht richtig realisieren. So schnell hat er dann mich auch schon wieder mit Worten so gefesselt, mir eingeredet, dass ich daran schuld war, dass ich das ausgelöst habe. Und ja, da kamen oft so Sätze wie, er liebt mich so, so sehr, dass nur ich es schaffe, ihn so zur Verzweiflung zu treiben und dass nur ich solche Emotionen in ihn vorrufen kann. Ich müsse ja verstehen, was er für mich empfindet, dass er zu sowas fähig sein kann, weil ja, er würde das natürlich sonst nie machen und wird das auch nie wieder tun. Und die Versprechungen gerade danach waren immer riesig. Hat mich sehr verändert, doch.
Wie ist eure Beziehung dann weitergegangen? Also das wird sich ja dann wahrscheinlich immer wieder, also es wird ja dann immer wieder vorgekommen sein und wird sich dann wahrscheinlich auch gehäuft haben, oder?
Ja, also es war so, dass die ganze Beziehung, ja, ich da sehr, sehr geblendet war. Ich heute, viele Jahre später, mit einem ganz anderen Blick darüber stehe. Damals war es so, er wollte mich auf krankhafte Weise an sich binden. Dadurch, dass es sehr viele auch schöne Momente gab, hatte ich da wieder große Hoffnungen und habe da viel Hoffnung in das Ganze reingelegt und immer versucht, das Positive zu sehen. Habe Negatives irgendwie geschafft, lange Zeit auszublenden. Ja, und irgendwann kam er dann mit der fixen Idee, was heißt irgendwann, da waren wir gefühlt ein halbes, dreiviertel Jahr zusammen, dass ihm zu seinem großen Glück ja nur noch fehlen würde, dass ich von ihm schwanger sei, weil dann wüsste er, ich würde ihn nie wieder verlassen. Was für mich damals noch wie ein riesen Liebesbeweis klang, klingt für mich heute natürlich ziemlich krank. Heute weiß ich, dass das absolut kein gesunder Wunsch war und gar kein gesunder Gedanke dahinter. Aber nichtsdestotrotz kam es so. Ich hatte schon immer ein großes Bedürfnis danach, geliebt zu werden, eine eigene Familie zu haben, ja, so einen warmen, herzlichen Zufluchtsort zu haben. Ja, und so wurde ich tatsächlich recht schnell schwanger. Die Schwangerschaft war allerdings geprägt von, wie gesagt, auch wieder viel psychischer Gewalt, vielen Lügen, viel Alleinsein. Ich kann mich heute noch erinnern, wir haben eine Zeit lang in Köln gewohnt, als wir zurückgezogen sind, nach Bayern, habe ich dann hochschwanger unsere gemeinsame Wohnung die Decke gestrichen und weiß ich nicht alles. Er hat mal erzählt, er geht arbeiten, ist aber in der Zeit in Spielhallen gegangen, hat dort mein Geld verballert, weil er eigentlich selber keins verdient hat. Ja, und das hat natürlich immer wieder zu Streit geführt, immer wieder ja zu Auseinandersetzungen. Ja, und immer noch zu diesen anfänglich, wie gesagt, trotzdem noch leichteren Gewalttaten, Ohrfeigen, Schubsereien, ja, Festhalten, blaue Flecke. Tatsächlich war es dann erst so, als unser Kind auf der Welt war, dass es eine unheimlich massive Gewalttat gab, die man mir danach auch stark angesehen hat. Die passierte, während ich unser damals einjähriges Kind auf dem Arm hatte, die nur mit Polizeigewalt gelöst werden konnte. Ja, also das war eine sehr schlimme Tat. Ich habe noch heute, träume ich davon, wie ich am Boden lag, er mit den Beinen nach mir trat, ich mein Kind auf dem Arm hatte, er mit Fäusten auf meinen Kopf einschlug und ich nur mein Kind weggehalten habe, damit er es nicht trifft. Die Bilder werde ich nie vergessen.
Du hast es gerade schon angesprochen, da kam ja dann die Polizei. Mhm. Aber ich nehme es mal an, dass es noch nicht das Ende war. Wie ist es denn dann weitergegangen? Wie war dann so die Situation mit der Polizei?
Ja, die Situation war erstmal so, dass ich es in einer ruhigen Minute geschafft hatte, eine Freundin anzurufen, die ganz in der Nähe war. Die kam dann direkt vorbei, als sie meine Not gehört hat und hat damals durch unser Küchenfenster, wir haben am Erdgeschoss gewohnt, direkt die Gewalttat miterlebt. Sie hat gesehen, wie er auf mich eingeschlagen hat, hat daraufhin direkt die Polizei gerufen. Ich habe es geschafft, die Wohnungstür einen Spalt weit zu öffnen und die kamen dann quasi still und leise herein, haben ihn überwältigt, zu zweit erst, haben uns drei, also mein Kind, meine Freundin und mich, ins Kinderzimmer gesperrt wollten ihn dort überwältigen, haben das tatsächlich zu zweit nicht wirklich geschafft, da er sich massiv gewehrt hat, mussten dann noch Verstärkung anfordern, er hat einen Polizisten ins Gesicht geschlagen. Ja, es ging dann irgendwann so weit, dass sie ihn zu viert aus der Wohnung gebracht haben, eine Ausnüchterungszelle über Nacht mit ins Gefängnis genommen haben. Ja, mir hat die Polizei dann gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen, ich müsse keine Anzeige erstatten, da häusliche Gewalt sowieso verfolgt wird. Ja, und ich sollte doch zum Arzt gehen, um eben gewisse Dinge protokollieren zu lassen und mich und die Kleine auch durchchecken zu lassen.
Wenn wir jetzt gerade schon an diesem Punkt sind, dann fragen wir doch ganz kurz mal bei Frau Liebermann von der Polizei Stuttgart nach, wie ist denn das so ganz generell? Wann ermittelt die Polizei, wann wird eine Anzeige gestellt?
Also wenn das jetzt ist wie bei Maria, dass die Polizei kommt und da liegt offensichtlich eine Straftat vor, nämlich hier eine...
Das sind ja auch noch mehrere Sachen, ne? Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
Genau, das kommt dann auch noch dazu, aber jetzt genau zum Thema häusliche Gewalt, das war eine Körperverletzung, eine Bedrohung, Beleidigung wahrscheinlich auch noch. Und das sind Straftaten. Und wenn die Polizei Kenntnis, also es hört sich jetzt so ein bisschen formal alles an, mhm. Kenntnis von Straftaten bekommt, dann muss die ein Ermittlungsverfahren einleiten. Also da kann ich mir dann nicht überlegen, finde ich das jetzt schlimm oder nicht so schlimm, sondern ich das ist sozusagen mein Auftrag, dazu bin ich also verpflichtet. Und ob dann die Maria oder eine andere Frau, die jetzt Gewalt erlitten hat, sagt, ich möchte einen Strafantrag stellen oder ich möchte, dass der Täter strafrechtlich verfolgt ist, das steht ja natürlich offen. Aber die Geschädigte, sagen wir, also bei der Polizei, kann jetzt nicht sagen, nee, ich möchte gar nicht, dass da ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Das wird automatisch, wenn die Polizei davon mitbekommt.
Okay, und Maria, wie war das dann bei dir? Haben dir die Polizistinnen und Polizisten vielleicht dann auch geraten, ins Frauenhaus zu gehen oder?
Nein, das tatsächlich nicht. Wobei man dazu sagen muss, die Wohnung war eigentlich meine. Ich habe die Wohnung finanziert. Von dem her hatte ich theoretisch meinen sicheren Zufluchtsort.
Was für eine Strafe hat er denn dann letztendlich bekommen?
Ja, er hat dann eine Strafe von 3 Jahren auf Bewährung bekommen. Eine Geldstrafe, davon haben sie abgesehen, weil er eh schon so viele Geldstrafen hatte, dass er eh nicht liquide war. Ja.
Wie ging es denn dann weiter nach diesem Punkt?
Ja, er durfte sich dann eine Zeit lang mir gegenüber nicht nähern. Ich glaube, bis auf 150 Meter waren das. Ja, er hat sich da natürlich überhaupt nicht dran gehalten. Also ich habe ungefähr ein halbes Jahr lang gut durchgehalten, muss ich sagen. Ich war zwischenzeitlich anfangs gerade noch bei einer Anwältin, habe mich informiert, wie das zwecks alleinigen Sorgerecht ausschaut, mich, mein Kind schützen. Da wurde mir immer wieder gesagt, gute Frau, Sie sind jung, Sie haben kein Geld, sparen Sie sich das, weil am Ende haben die Väter heutzutage fast alle Chancen der Welt und man nimmt einem Vater so schnell, in Anführungszeichen, nicht das Sorgerecht weg. Da hat sich für mich schon klar die Frage gestellt, was muss noch passieren? Aber gut, ich habe es dann tatsächlich belassen, weil ja mir wirklich da kein Erfolg in Aussicht gestellt wurde. Dementsprechend musste ich irgendwann auch wieder einen Umgang zulassen. Ich wollte natürlich unterm Strich auch, dass meine Tochter Kontakt zu ihrem Vater hat und hatte natürlich trotzdem noch die Hoffnung, dass er zumindest diese Rolle mit mehr Herz ausfüllen könnte. Das ist nur alles sehr, sehr schwierig geworden. Da möchte ich jetzt in Bezug auf meine Tochter nicht weiter drauf eingehen. Es war halt dann nur so, dass er ja mir ständig SMS geschrieben hat, mich ständig angerufen hat, vor meiner Tür geschlafen hat, mir Blumen und weiß ich nicht, was alles geschickt hat, Reisegutscheine. Und er hat alles versucht. Er hat mir immer wieder erzählt, dass er doch eine Antiaggressionstherapie machen wird und alles Mögliche tun wird, um mich zurückzubekommen. Das ist ein riesiger Fehler war. Ja, also ich dachte echt immer, ich wäre eine starke Frau oder jeder, der mich kennt, würde das unterm Strich, glaube ich, sogar unterschreiben. Tatsächlich war es aber dann nach einem halben Jahr sogar so, dass sogar meine besten Freundinnen gesagt haben, Mensch Maria, willst du ihm nicht verzeihen? Willst du ihm nicht doch noch eine Chance geben? Schau mal, wie der leidet. Ja, und tatsächlich bin ich dann nochmal eingeknickt. Das bereue ich bis heute tatsächlich sehr. Auch wenn ich sagen kann, ich habe alles versucht, aber nein. Ich war dann nochmal ungefähr, ja, keine Ahnung, 1,5 Jahre oder so mit ihm zusammen, auch wieder mit vielen Höhen und Tiefen. Eine Zeit lang war es okay. Ich habe aber direkt gemerkt, ich habe diese Person nicht mehr geliebt. Ich bin mit dieser Person eigentlich nur noch zusammen gewesen, weil ich diese naive Vorstellung hatte, doch irgendwann den Traum einer heilen Familie für meine Tochter mit Mutter und Vater zu leben. Ja, das hätte mir viel früher bewusst sein müssen, dass dieser Traum schon lange ausgeträumt ist. Ja, und so konnte ich gar nicht mehr das geben. Es hat sich alles falsch und ungut angefühlt. Und ja, es kam dann eben nach diesen 1,5 Jahren irgendwann wieder zu einem, ja, wie soll ich sagen, Übergriff, einer sehr heftigen Tat, in der ich zwar nicht mehr direkt körperlich Gewalt erfahren habe, ich weiß nicht, wo man das hinsteckt. Es war damals so, dass ich mit meiner Familie und ihm Weihnachten gefeiert habe, es ein bisschen Alkohol gab, alle erstmal Spaß hatten und meine Mutter irgendwann von einer lustigen Geschichte erzählt hat, wie ich mit 16 Jahren doch eine Party zu Hause gefeiert habe. Das war absolut harmlos und einfach nur eine spaßige Party unter Freunden und er hat da was ganz anderes herausverstanden, hat mich, als meine Eltern weg waren, massiv beschimpft, beleidigt als dreckige Hure, Schlampe. Und ja, ich will es gar nicht alles sagen. Ich habe ihn wohlweislich in dem Wissen, dass er zu vielem fähig ist,
versucht zu beschwichtigen, versucht ganz ruhig zu bleiben, nicht mehr dagegen zu sprechen. Es wurde dann aber irgendwann so massiv, dass ich ihn wirklich nur noch gebeten habe zu gehen, bitte. Ja, das wollte er alles nicht hören. Zu dem Zeitpunkt hat meine Tochter zum Glück geschlafen. Ich musste damals seinem Vater versprechen, bevor es nochmal zu so einer Tat kommt und ich die Polizei anrufe, muss ich ihn anrufen. Dummerweise habe ich das tatsächlich sogar gemacht. Ich habe mich an dieses Versprechen gehalten und habe mich in einem ruhigen Moment, als er mich nicht verfolgt hat, im Schlafzimmer unter dem Kopfkissen versteckt, den Vater angerufen und ihm gesagt, wenn er nicht in 10 Minuten da ist, werde ich die Polizei rufen. Ich habe mir auch ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen und unter das Kopfkissen gelegt, weil ich mir gesagt habe, wenn er jetzt kommt und das wieder passiert, weiß ich nicht, ob ich diese Nacht überlebe. Und mein Gedanke war einfach, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren. Er kam dann auch. Das Bett, auf dem ich lag, flog quasi an die Decke. Das war danach nur noch ein Haufen Schrott. Aber in dem Moment, als er zu mir aufs Bett springen wollte, hat es tatsächlich an der Tür geklingelt und sein Vater stand davor. Ich weiß bis heute nicht, wie er es so schnell geschafft hat. Mein Ex-Partner hat dann die Tür aufgemacht. Hallo Papa, was machst du denn hier? Wie aus einem Film gerissen, ist mitgegangen. Und ja, ab dem Zeitpunkt war es klar, es ist vorbei. Für mich zumindest.
Hat er dann diese zweite Trennung, hat er die dann einfach akzeptiert? Oder hat er sich da dann auch wieder vor deine Tür gestellt und dich zurückhaben wollen?
Genau, auch nicht wirklich. Also es ging die ganze Zeit noch mit Kämpfen und Wünschen und mir dann irgendwann noch, also es war dann schon Monate danach, noch gesagt, ich komme zu dir zurück und dann mache ich dir einen Heiratsantrag und wir heiraten. Und ja, ich war dann aber tatsächlich ab diesem Abend wahnsinnig klar. Also es gab keine einzige Sekunde mehr des Zweifelns, dass der Weg von ihm weg der falsche wäre. Und ja, wahrscheinlich durch meine Standhaftigkeit, auch durch meine dann schnellen Aktionen, seine Sachen aus der Wohnung schaffen, wirklich ein Cut ziehen, Jugendamt mit einschalten. Und so ist es dann doch langsam etwas ruhiger geworden.
Wir fragen nochmal bei der Polizei Stuttgart nach. Ist das so ein jetzt eine Erzählung gewesen, bei der Sie sagen, okay, ja, sowas höre ich immer wieder? Also ist das so ein Fall, der so ein 0815-Schema ist oder gibt es dieses 0815-Schema gar nicht bei Ihnen?
Also das ist natürlich so, dass die Frauen wahrscheinlich schon eher bei Frauenberatungsstellen, also oder auch wenn sie dann im Frauenhaus betreut werden, dass sie also in dieser Breite die ihre Geschichten erzählen. Also wir als Polizei kriegen natürlich schon mitunter auch heftige Geschichten mit, aber dann schon auch wie im Fall von Maria, dass es dann die Beziehung schon eher beendet ist. Aber so in dieser akuten Phase würde ich sagen, das, was man der Polizei oder was die Frau der Polizei erzählt, vielleicht nicht immer ganz so umfänglich.
An wen wende ich mich überhaupt, wenn ich jetzt davon betroffen bin? Also ist es da eher sinnvoll, die Polizei zu rufen oder soll ich mich direkt ins Frauenhaus gehen?
Also Frauenhaus ist eben, wenn sie dann aus der Wohnung raus wollen, genau, dann ist natürlich das Frauenhaus die erste Ansprechstelle. Die Frauenberatungsstellen, die sind super. Also ich spreche jetzt mal hier für Stuttgart, für was anderes kann ich ja nicht sprechen. Ganz breit aufgestellt und sehr kompetent. Und da sind wir wirklich auch, also ziemlich, also wir auch als Polizei in der Zusammenarbeit verwöhnt in Stuttgart, was die Beratungsstellen anbelangt. Es kommt eben drauf an. Manche Frauen sagen, ich möchte überhaupt keine Anzeige erstatten gegen meinen Partner. Ich will Hauptsache raus aus dieser Beziehung. Ich habe vielleicht auch Angst, vielleicht mal vor Gericht auszusagen und so. Also es kommt dann tatsächlich drauf an. Aber ich denke, die richtige Beratung und das Richtige auch, sich aus so einer Beziehung rauslösen, da sind ja die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstellen, die sind da ausgebildet, die sind da gut. Wir, die Polizei, wir sind sozusagen für akute Fälle da. Wir leiten Strafverfahren ein, das habe ich ja schon gesagt. Wir haben auch das Instrument des Wohnungsverweises. Also wenn jetzt akut was passiert, wir gehen in die Wohnung und dann können wir den Mann dann in dem Fall, wir reden ja hier über Gewalt gegen Frauen, auch wenn dann entsprechend noch eine Gefahr vorliegt, dass das so weitergehen wird, wie jetzt bei Maria, dann können wir den aus der Wohnung weisen. Das kann dann noch verlängert werden bis zu 2 Wochen durch die Polizeibehörde, manchmal auch bis zu 4 Wochen, dass die Frau dann einfach die Möglichkeit hat, innezuhalten, zu überlegen, was mache ich, wie gehe ich eine Trennung an. Und wenn ich jetzt gerade dabei bin, es gibt auch noch das Gewaltschutzgesetz, weiß ich nicht, ob jemand schon mal davon gehört hat. Das ist was Zivilrechtliches. Da kann die Frau zur Rechtsstelle gehen vom Amtsgericht und dann kann die einen Beschluss erwirken beim zuständigen Amtsgericht. Dann wird der Mann bis zu einem halben Jahr aus der Wohnung gewiesen. Und da kommt es nicht drauf an, ob dem Mann die Wohnung gehört oder nicht, sondern der wird dann da aus der Wohnung gewiesen. Und deshalb ist es also ein hervorragendes Instrument quasi, dieser Wohnungsverweis, von dem wir auch Gebrauch machen.
Sie arbeiten, haben Sie gerade gesagt, sehr eng mit den Behörden, mit den städtischen Behörden oder auch mit den Angeboten zusammen. Gehen wir doch mal zu so einem Angebot, Frau Tenbus von der Stadt Stuttgart. Sie arbeiten im Frauenhaus. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, Sie haben gerade auch die Geschichte von Maria mitgehört. Jetzt noch mal die Frage, war das ein 0815-Fall oder gibt es nicht diesen einen 0815-Fall? Läuft das immer alles anders ab?
Doch, das war schon ein sehr klassisches Bild, was sich da gezeigt hat, fand ich. Also es ging ja um das Thema Selbstbewusstsein zum Beispiel, also dass man selber das Thema Selbstbewusstsein hat als Frau und da sich vielleicht irgendwie auch unsicher fühlt und dass dann Täter oder Partner zu dem Zeitpunkt noch, die sich halt irgendwie sehr gut inszenieren können als der perfekte Mann an der Seite, auch eine Angriffsfläche haben und dass sich dann in so eine Dynamik entwickelt, wo eben dann Kontrolle, Eifersucht und mit der Zeit Isolation auch Themen werden und ja, die Frau auch in die Rolle gedrängt wird oder glaubt, selber Schuld zu haben an der Situation, plus diese Beziehungsabhängigkeit, die dann entsteht. Also das ist schon eine typische Entwicklung von so einer Beziehung, wie wir sie schon oft hören und auch mit dem Verlauf der Gewalt. Also Gewalt entsteht häufig so spiralförmig, also dass sie kleiner anfängt, vermeintlich harmloser und dann mit der Zeit extremer wird und auch häufiger auftritt. Und viele Frauen brauchen auch, wie jetzt Maria das erzählt hat, mehrere Versuche, um eben aus dieser Situation tatsächlich auszubrechen.
Wenn es dann mal so einen heftigen, schlimmen Vorfall gab, der also so eine Art ja, Höhepunkt im negativen Sinne darstellt, wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft sagt dann jemand, okay, ich gehe doch wieder zurück zu meinem Partner in einem schwachen Moment, das wird doch vielleicht doch wieder alles und wie viele sind dann so stark und sagen, nee, ich halte das jetzt durch. Ich kann mir vorstellen, dass es ja sehr schwer ist, Nein zu sagen, oder?
Ja, das ist für die Frauen schwierig. Je intensiver diese Gewalt ist und je stärker auch die Kinder betroffen sind, desto leichter fällt es den Frauen, diesen Schritt zu gehen. Ich erlebe es ja, also ich arbeite ja im Frauenhaus, das heißt, ich erlebe relativ entschiedene Frauen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, auch welche Möglichkeiten Frauen haben. Also da gibt es ja durchaus auch niedrigschwelligere Möglichkeiten, indem ich erstmal beispielsweise eine Online- oder eine Telefonberatung in Anspruch nehme. Es gibt ja auch dieses Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, die anonym, kostenfrei und rund um die Uhr beraten zu dem Thema. Es gibt, wie Frau Liebermann auch schon gesagt hat, die örtlichen Beratungsstellen. Meine Kolleginnen auch in der Frauenberatungsstelle, die einfach auch im persönlichen Gespräch beraten. Und das sind ja Frauen, die erstmal Beratung in Anspruch nehmen. Die merken, die ein Problembewusstsein haben und sich Hilfe suchen. Und dann gibt es ja auch die Frauen, die sehr entschieden sind und bei uns anrufen und sagen, ich brauche jetzt einen Frauenhausplatz. Trotzdem gibt es da eine, ich würde aber sagen, geringe Zahl an Frauen, die auch zum Täter zurückgeht. Also wir hatten auch schon Frauen, die das dritte Mal im Frauenhaus bei uns sind. Und ich merke einfach, dass es manchmal mehrere Schleifen braucht und auch ja eine extremere Gewalt, um dann wirklich entschieden zu sein und das auch durchziehen zu können. Je größer aber die Unterstützung ist, also jetzt auch seitens von uns zum Beispiel vom Hilfesystem, also wenn Frauen merken, okay, ich habe eine Anwältin, die sich in diesem Bereich auskennt, ich habe eine Sozialpädagogin, die mich zu diesem Thema berät, ich habe eine Wohnung, in der ich mit meinen Kindern bleiben kann. Je größer die Stabilisierung oder je besser die Stabilisierung quasi funktioniert in dieser Krisensituation, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau das auch durchzieht.
Wenn Sie jetzt eben mitbekommen, dass eine Frau eben wieder zurückgeht zu ihrem gewalttätigen Partner, was macht es dann mit Ihnen? Also wie fühlen Sie sich? Weil Sie haben ja dann wahrscheinlich schon im Hinterkopf, okay, es könnte jetzt jeden Moment wieder passieren.
Ja, also das ist immer so dieses Dilemma, in dem man auch arbeitet. Also zum einen bin ich froh, in einem Arbeitsfeld zu arbeiten, wo es keinen Zwangskontext gibt. Also dass Frauen wirklich selber entscheiden können, zumindest entscheiden dürfen, was ihnen gut tut und was sie möchten. Das finde ich auch ganz wichtig, dass da das Selbstbestimmungsrecht der Frau geachtet wird. Nichtsdestotrotz lässt es uns natürlich auch als Mitarbeiterin manchmal irgendwie auch ohnmächtig zurück. Also dieses Gefühl, glaube ich, der Ohnmacht, was die Frauen haben in ihren Gewaltkontexten, haben wir manchmal in dieser Hinsicht. Anders ist es, wenn die Gewalt auch Kinder betrifft. Dann ist es schon wichtig, dass wir auch eine Meldung ans Jugendamt geben, aber auch da immer mit der Transparenz gegenüber den Frauen, dass wir sagen, okay, sie können zurückgehen, aber in dem Fall sehen wir, dass im Sinne des Kindes sehr problematisch und müssten dann das Jugendamt informieren. Aber das ist den Frauen auch klar. Und wenn man eine gute Beziehungsarbeit gemacht hat, dann ist das auch in Ordnung und wirkt nicht auf die Frauen irgendwie übergriffig oder so.
Bei Maria war es ja so, dass ihr Partner schon sehr hartnäckig war und sie auch zurückhaben wollte. Kommt es bei Ihnen auch vor, dass da dann Partner von Frauen auftauchen, die bei Ihnen im Frauenhaus untergekommen sind?
Die Gefahr besteht immer. Es gibt schon Frauen, bei denen merkt man, dass sie hoch bedroht sind, die auch verschiedene Frauenhäuser durchlaufen sozusagen, weil es wirklich Partner gibt, die es schaffen, jeden einzelnen Standort wieder ausfindig zu machen. Das ist auch einfacher, wenn Kinder im Spiel sind und das gemeinsame Sorgerecht da eine Rolle spielt. Und ja, die sind dann, machen quasi auch teilweise so ein Frauenhaushopping durch, was natürlich total schwierig ist auch für die Frauen, weil sie nirgendwo Fuß fassen können. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und ansonsten haben wir aber das Glück, dass wir einfach wirklich einen guten und sicheren Standort haben und ja, der uns einfach eine gewisse Sicherheit auch bietet.
Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Polizei. Frau Liebermann, wir hatten gerade schon ganz kurz dieses Wort ohnmächtig, wenn man sozusagen sieht, okay, da passieren Dinge und die Frau möchte aber nicht, dass man ihr hilft. Wie ist das aus der Sicht der Polizei? Also haben Sie das auch?
Also im ersten Moment, also wenn dann nachts passiert es ja meistens, dann wollen die schon in den allermeisten Fällen, dann sagen die, ich möchte, dass mein Mann oder Partner aus der Wohnung geht, weil ich muss jetzt hier mal zur Ruhe kommen und so. Das ist natürlich oft am nächsten Tag, dann telefoniere ich mit den Frauen und dann sagen die, ach nee, und der hat sich jetzt entschuldigt und wir wollen es nochmal versuchen und so weiter. Und natürlich gibt es auch Frauen, also ich bin ja seit mehreren Jahren jetzt an dem gleichen Ort dort, die kenne ich eben schon. Und manchmal wechselt der Partner und leider muss man sagen, die Gewalt bleibt auch bei einem anderen Partner. Also ich würde mich da niemals drüber stellen und sagen, das gibt's doch nicht und für was arbeite ich hier eigentlich und was ist das für eine Zeitverschwendung? Ich denke, das sind ja unheimlich schwierige persönliche Verhältnisse, dass man immer wieder in so eine Gewaltbeziehung reinrutscht oder da nicht rauskommt. Und dann hoffe ich einfach, dass es ein Weg ist und dass es dann hoffentlich nicht beim nächsten Mal, aber dass es eben über andere Wege, wie jetzt Beratungsstellen und so, sich für die Frau dann doch eine Option ergibt, wegzukommen. Das ist ja hier auch schon angeklungen. Das ist ja tatsächlich oft auch mit Kindern. Dann ist der Wohnungsmarkt in Stuttgart natürlich eine Katastrophe. Wo soll man auch hinziehen? Also, und jetzt mit Corona, wo soll man auch überhaupt hingehen? Also irgendwo hingehen ist ja auch schon sehr schwierig. Ich nehme das dann einfach so hin. Also ich habe jetzt auch nicht immer ein gutes Gefühl dabei und aber da bleibt uns auch nichts anderes übrig.
Stichwort Corona. Haben Sie mitbekommen, dass sich die Fälle von häuslicher Gewalt gehäuft haben jetzt durch Corona, weil man ja eben die meiste Zeit zu Hause verbringen muss?
Also ich habe natürlich meine eigene Bewertung von Stuttgart Süd jetzt. Da ist es mir nicht aufgefallen, aber Stuttgart Süd ist jetzt auch nicht repräsentativ für Stuttgart oder für Baden-Württemberg. Jetzt habe ich mir die Statistik angeguckt und da muss man sagen, die Fälle sind nicht mehr angestiegen als in den Vorjahren. Also es gibt einen Anstieg von ungefähr 20% jedes Jahr und das ist auch so geblieben. Also durch Corona gab es jetzt keine auffällige Zunahme. Allerdings muss man sagen, im Hellfeld. Also wie das Dunkelfeld ist, ist eine andere Sache. Da kann ich natürlich nichts dazu sagen, weil uns ist eben das Dunkelfeld einfach nicht bekannt.
Gehen wir nochmal zurück zu Frau Tenbus vom Frauenhaus. Haben Sie durch Corona noch andere Veränderungen bemerkt, auf die Sie sich einstellen mussten? Oder Sachen, die sich einfach durch die Pandemie geändert haben, die es vielleicht auch schwieriger gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich empfinde das so, dass wir stark daran arbeiten mussten, dass der Zugang trotzdem möglichst niedrigschwellig bleibt zum Frauenhaus, weil es ja auch darum geht, eine Gemeinschaftsunterkunft und die Bewohnerinnen und Kinder zu schützen. Also man musste einfach gucken, wie kann man neue Frauen aufnehmen, ohne dass es jetzt quasi eine Gefährdungssituation durch Corona gibt. Und noch dazu ist es auch so, dass in der Gemeinschaftsunterkunft, und dazu gehört auch das Frauenhaus, natürlich in so einer Situation sehr erschwerte Bedingungen hat. Also dass da für die Bewohnerinnen die Krise ganz besonders spürbar wird. Weil ja, die Frauen und Kinder leben eben auf kleinem Raum zusammen und man muss die Hygienebestimmungen irgendwie durchsetzen. Es gibt Kontaktbeschränkungen, das ist schwer umsetzbar und sorgt auch irgendwie für Konfliktpotenzial und über so eine lange Zeit wirklich auch für eine hohe Belastung. Und Gleiches gilt eigentlich auch für das Homeschooling. Also ich denke, dass das unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Gemeinschaftsunterkünften, nur dass wir so schon Menschen aufnehmen, die sich in einer sehr, sehr hohen Belastungssituation befinden. Und durch Corona ist das Ausmaß, glaube ich, an Belastung noch deutlich gestiegen.
Unabhängig von Corona, wie ist es denn, also wie sind denn so die Hilfsangebote für die Frauen und Kinder, die bei Ihnen untergebracht sind?
Also den Frauen und Kindern wird ganz, also je nach Fall ganz unterschiedlich intensiv geholfen, beziehungsweise die Beratung ist sehr unterschiedlich intensiv. Also es ist erstmal allen gemein, dass sie aufgenommen werden in einer anonymen Schutzunterkunft. Das ist erstmal auch für die Frauen und Kinder das Allerwichtigste. Und dass sie dann am Anfang wirklich Gehör finden, auch für die Misshandlungserfahrung und die Entscheidung für die Trennung. Also die brauchen da viel Raum, viel Zeit, einfach von diesem wesentlichen Schritt zu berichten. Und der verdient auch im weiteren Prozess einfach immer wieder viel Aufmerksamkeit, weil das eigentlich der erste befreiende Schritt war, also wo die Frau sich vielleicht auch wieder ein Stück weit selbstmächtig gefühlt hat. Ja, das Thema Verarbeitung der erlebten Gewalterfahrung zieht sich so durch den ganzen Hilfeprozess. Ich finde es immer toll, wenn dieser Moment kommt, wo die Frauen wieder einen neuen Blick auf sich selbst bekommen. Also indem man quasi diese Gewaltspirale immer wieder durcharbeitet und die eigene Rolle auch da drin, dass dann irgendwann die Frau sich wieder in einem anderen Licht sieht und auch eine Vorstellung wieder entwickelt von einem eigenständigen und gewaltfreien Leben. Und was dann eine ganz besondere Situation ist, ist, dass im Frauenhaushalt die Möglichkeit besteht, dass man merkt, okay, das ist zwar meine persönliche Erfahrung, aber es ist auch eine kollektive Gewalterfahrung von den anderen Frauen, die auch im Haus sind. Und dass dann eben dieses Gefühl von Schuld oder Scham, was bis dahin sehr, sehr präsent ist, ein Stück weit in den Hintergrund tritt und man merkt, okay, es gibt Gründe, warum ich immer wieder in solche Gewaltbeziehungen gerate, wie auch Frau Liebermann das gesagt hat, dass sich das auch bei manchen Frauen wiederholt, wie auch mit unterschiedlichen Partnern. Aber mich trifft keine Schuld oder ich muss mich dafür nicht schämen, sondern ich kann gucken, wie kommt es dazu und das verändern. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und die anderen Themen hängen eigentlich so da dran. Also da geht's dann erstmal darum, die finanzielle Situation der Frauen zu klären. Also die meisten Frauen sind tatsächlich auf Transferleistungen angewiesen, weil sie vor der Trennung beispielsweise wegen der Kinderbetreuung nicht gearbeitet haben oder jetzt im Zuge des Umzugs ins Frauenhaus die Arbeitsstelle kündigen mussten. Und somit geht es erstmal darum zu gucken, wie finanzieren wir diese Frau. Und in den meisten Fällen ist es, sieht sich die Frau gezwungen, eben auch Unterhalt einzuklagen. Also ich finde es immer wieder erschreckend, dass auch für die Kinder der Unterhalt eingeklagt werden muss. Also das betrifft nicht nur den Trennungsunterhalt für die Frau, sondern auch den Unterhalt für die Kinder. Also, und auch andere rechtliche Fragen, die da dran hängen, also was auch die Maria schon gesagt hat, Umgang und Sorgerecht zum Beispiel.
Also wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfasse, eben, das sind ja so viele Punkte. Also erstmal, wenn ich es schaffe, sozusagen von meinem Partner da wegzukommen in ein Frauenhaus, dann ist das ja erstmal eine Belastung. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder. Dann eben diese Sache mit dem Finanziellen, das ist ja auch noch eine riesige Belastung, die auch nochmal dazukommt. Das ist, glaube ich, auch immer sowas, wenn man jetzt mit dem ganzen Thema Themenkomplex nichts zu tun hat und vielleicht, ich weiß nicht, als Mann, dem es eh sehr gut geht, der sich über solche Themen nie Gedanken macht, dann wird einem, glaube ich, immer gar nicht so richtig klar, wie viel damit zusammenhängt. Und das sind ja wirklich existenzielle Themen, ne?
Ja, das sind absolut existenzielle Themen und ich merke auch immer in den Gesichtern der Frauen, wenn ich denen mit noch einem Antrag komme und noch irgendeiner Telefonnummer, wo sie anrufen müssen oder kümmern sie sich um einen Kita-Platz oder was auch immer. Also diese verschiedenen Themen, die da dranhängen, wir kennen das alle, wenn wir umziehen, da hängt auch schon viel dran, aber in diesem Fall hängen auch noch die ganzen rechtlichen Schritte da dran, eventuell auch strafrechtliche. Und eigentlich haben wir es hier mit Frauen und Kindern zu tun, die aus einer Krisensituation kommen, die gerade akut Gewalt erfahren haben und die sich eigentlich einfach nur ein normales Leben wünschen, die möglichst wieder ihren Alltag gestalten wollen, eine Arbeit, eine Kita für das Kind, einen Schulplatz und zur Ruhe kommen wollen. Und da hängt ganz viel dran. Also in dem Moment, wo ich mich ans Hilfesystem wende, hängt leider schon auch vieles da dran, also wo es um Finanzierung oder solche Sachen geht. Auf der anderen Seite hat man da genau die Fachleute sitzen, die sich eben damit auskennen und ja auch die Möglichkeit, sich an Anwältinnen und so zu wenden, die sich in dem Bereich häusliche Gewalt sehr gut auskennen.
Genau in dem Kontext würde ich dann einfach Maria nochmal fragen, als du dann eben von deinem Partner getrennt warst, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast ja den Absprung geschafft, du warst aber nicht im Frauenhaus. Was hat dir geholfen, in Anführungszeichen wieder ein normales Leben zu führen, auch mit deinem Kind?
Ja, also was mein großes Glück war, war, dass ich einfach gute Freundinnen hatte, die mir beistanden. Tatsächlich wusste meine Familie selbst jahrelang nichts von alledem. Hab denen das viele Jahre später erst erzählt. Ja, ich hatte zum Glück einen guten, festen Job. Ich war vorher schon Hauptverdienerin quasi, also meine Base hat quasi gestimmt. Was ich im Nachhinein allerdings sehr schade finde, ist, dass ich über so vieles noch überhaupt nicht Bescheid wusste. Also was ich jetzt mache mit dem Wissen von heute, ist halt gerade im Sinne von Hilfe aufzuklären. Also ich hatte damals keine Ahnung, dass es den weißen Ring gibt. Ich hatte keine Ahnung, dass es Chats wie Gewaltlos gibt, wo man als junges Mädchen einfach mal hinschreiben kann und ja Antworten bekommt. Ich hatte keine Ahnung, dass es so Programme gibt, dass man in Apotheken eine gewisse Maske bestellen kann. Da gibt es das Stichwort Maske 19, was quasi Apothekerinnen zeigen kann. Du, ich bin von Gewalt betroffen, hilf mir. Ich wusste so vieles nicht und ich glaube tatsächlich leider, dass das auch immer noch so ist, weil das Thema einfach nicht präsent genug ist. Es ist noch viel zu wenig der Fall und ich höre auch immer wieder von Betroffenen, von Angehörigen, ja, dass sie nicht wissen, wie sie vorgehen sollen, ne? Dass sie keine Ahnung haben, wo sie sich hinwenden könnten. Und ja, das finde ich schon relativ bedenklich und ich kann da auch gut jetzt die Stimme der Polizei auch verstehen. Mich hat auch mal ein Polizist angeschrieben, der gesagt hat, ich finde das so toll, was du machst, und ihn frustriert seine Arbeit oft so sehr, wenn er das Gefühl hat, er rettet eine Frau und geht mit einem guten Gefühl nach Hause und eine Woche später rettet er in Anführungsstrichen diese Frau wieder. Ich glaube, dass da ein großes Thema wirklich die Aufklärung ist und dass noch präsenter werden muss, was es alles für Hilfen gibt, weil es gibt tolle Hilfen. Aber ich als Betroffene kannte keine einzige davon.
Du hast gerade auch schon die Angehörigen angesprochen. Mhm. Also was würdest du Familienangehörigen, Freunden, Bekannten, was würdest du denen denn raten, wenn sie vielleicht den Verdacht haben, dass eben jemand partnerschaftlicher Gewalt ausgesetzt sein könnte?
Also ich versuche da immer ja relativ in Anführungsstrichen neutral zu bleiben. Schwierig finde ich immer, wenn Angehörige Forderungen stellen, wenn Angehörige sagen, du musst dich doch trennen und wie kannst du nur bei ihm bleiben? Ich versuche Angehörigen immer zu sagen, dass die beste Hilfe ist zu sagen, du, ich bin da, bin hier, wenn du mich brauchst. Du kannst jederzeit zu mir kommen, du kannst mich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Hier ist immer ein sicherer Platz für dich. Das kann man durch die Blume jeder Freundin sagen, egal ob man offiziell Bescheid weiß. Und dann sage ich auch immer, egal ob Nachbarin oder, ne, also manchmal muss man gar nicht die Freundin sein, Aber ich habe immer wieder Fälle gehört von Parteien, die gehört haben, wie es in der Wohnung unter ihnen zu massiver Gewalt kam, wo Sachen durch die Luft geflogen sind. Tätig werden, hinhören. Ich glaube, das Schlimmste ist, wegzuschauen und wegzuhören.
Frau Liebermann von der Polizei Stuttgart, wenn ich jetzt so ein Nachbar bin, der irgendwie die unter mir oder über mir gar nicht so gut kennt, die habe ich vielleicht mal im Treppenhaus nach dem Einkaufen gesehen, aber ich kenne die eigentlich gar nicht. Aber ich höre, da passieren Sachen, da wird geschrien, könnte sich auch nach Gewalt anhören. Was kann ich denn da machen? Man will ja auch nicht dieser Nachbar sein, der da überreagiert und dann die Kavallerie daherruft und dann ist nachher gar nichts. Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, ne?
Das ist nicht leicht. Das ist natürlich ein Vorteil. Sie haben ein gewisses Vertrauensverhältnis mit der Nachbarin und treffen die mal in der Waschküche. Und dann, das ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Mischt man sich ein? Ist man übergriffig? Steckt man seine Nase in Angelegenheiten, die einen nichts angehen? Aber ich denke, wenn man sich einigermaßen kennt und das passiert jetzt regelmäßig, dann ist es natürlich gut und wichtig, da mal nachzufragen und dann tatsächlich lieber einmal zu viel gefragt. Aber wenn Sie in Ihrem Bett liegen und Sie können nicht schlafen, weil in der Wohnung über Ihnen wird anscheinend die Wohnung zerlegt und es wird geschreit, dann keine Sekunde zögern und die 110 anrufen. Und wenn es dann auch nicht so war, aber eine Vorsicht oder auch eine Diskretion ist natürlich wichtig, aber ab einem Punkt, wenn Sie ein schlechtes Gefühl haben, dann rufen Sie die 110 an.
Was muss ich mir denn da vorstellen, mit was für sozialen Schichten haben Sie denn zu tun bei Ihrer Arbeit? Ist das immer eine soziale Schicht oder ist das wirklich, ist die Bandbreite da relativ breit gefächert?
Nein, das ist breit gefächert. Bei Menschen, die jetzt finanziell sehr, sehr gut aufgestellt sind, die suchen nicht so häufig die Polizei auf. Ich bezweifle aber, dass es jetzt da nie, also keine Gewalt gibt. Mhm. Es ist natürlich auch einfacher, sich in der übertrieben gesagt 20-Zimmer-Villa aus dem Weg zu gehen, zu zweit, als wenn man zu fünft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt. Also da eskalieren ja Sachen auch ganz anders. Aber ich denke, diese Beziehungsproblematik, und ich möchte es jetzt nicht verharmlosen, die ist einfach ein menschliches Problem, sage ich jetzt mal. Und die zieht sich durch alle Schichten. Da können Sie auch Geld haben, wie Sie wollen, wenn Sie, jetzt wollen wir das bestenfalls mal auf die Kindheit schieben, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Das ist ja bei Menschen, die in finanziell gut situiert aufgewachsen sind, die haben ja genau solche Probleme mit einem Selbstbewusstsein, mit einer, ich wurde nicht wahrgenommen als Kind, ich wurde emotional vernachlässigt und so weiter. Und deshalb gibt es diese Probleme genauso. Tatsache ist aber, dass bei uns natürlich eher die Menschen aus schwierigeren Verhältnissen kommen, weil die auch einfach diesen Umgang mit der Polizei auch nicht so scheuen. Also da in der höheren Gesellschaft ist es einem dann vielleicht noch zusätzlich peinlich. Mhm. Um Gottes Willen, jetzt wird mein großes Auto hier auf dem Hof der Polizei gesehen. Habe ich auch schon erlebt, da muss ich ein bisschen lachen. Dann denke ich, warum hat er denn jetzt sein großes Auto nicht bei uns auf dem Hof geparkt? Habe ich das kombiniert? Ah, er wollte vielleicht nicht, dass man das hier bei uns sieht.
Ja, und so ist das. Und da ist es natürlich dann auch so ein Nachbarn-Aspekt, kann ich mir vorstellen. Ne? Wenn die Nachbarn jetzt sehen, dass hier die Polizei zu meinem schicken Haus kommt, was reden die denn alle über mich?
Wir haben jetzt gerade schon von Maria gehört, dass es auf jeden Fall auch ein Leben nach der Gewalt gibt. Frau Tenbus, irgendwann kommt ja bestimmt auch der Punkt, wo sich die Frauen dann mit oder ohne Kinder auch vom Frauenhaus verabschieden. Wie geht's denn dann weiter? Gibt's dann auch Hilfe für die Frauen darüber hinaus? Halten die dann den Kontakt zu ihnen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so kann man sich das tatsächlich vorstellen. Viele Frauen bleiben ja bei uns in einem Zeitraum von 6 bis 12 Monaten um den Dreh. Also das könnte sicherlich in einigen Fällen auch schneller gehen. Frau Liebermann hat aber auch schon gesagt, die Wohnungssituation in Stuttgart ist schlecht, wenn es darum geht, eine Wohnung zu finden. Dementsprechend lange sind die Frauen bei uns. Diejenigen Frauen, die kürzere Zeit da sind, sind häufig die, von denen wir eben schon gesprochen haben, die noch nicht so fest entschlossen sind und womöglich noch mal eine Schleife drehen. In der Regel ist es so, dass die Frauen und Kinder im Anschluss ans Frauenhaus in einer Wohnung zur Miete dann wohnen, meist am Frauenhausstandort tatsächlich, also in dem Fall Stuttgart. Und weil sie, glaube ich, da haben sie mal dann einen neuen Bezugspunkt. Und wenn sie den als sicher erleben und dort auch dann ihre ersten Kontakte knüpfen, bleiben sie gerne dann da und pflegen auch so die Beziehungen weiter. Also es geht erstmal dann darum, dass die Frauen und Kinder sich am neuen Standort einleben, also ein soziales Umfeld aufbauen. Ja, was ich eigentlich immer in der Zeit richtig schön finde, ist, dass die Frauen in dem Moment, wenn sie ausziehen, nochmal ganz stark an Selbstbewusstsein gewinnen und an Unabhängigkeit. Also es ist ja dann schon nochmal viel zu tun und viel Arbeit. Und ich glaube, sie merken dann, was es bedeutet, irgendwie auf eigenen Füßen wieder zu stehen und sich selber so neu einzurichten und selber Entscheidungen zu treffen und wieder handlungsfähig zu sein. Und ich finde, das ist immer ein schöner Moment, weil die Frauen einfach selber merken, wie viel Lebenskraft da während der ganzen Jahre in ihnen geschlummert hat, die sie eigentlich gar nicht so gespürt haben und wie viel Freude da ist über diesen eigenen inneren und dann auch äußerlich sichtbaren Wandel, den die Frauen so durchlebt haben. Und ja, daran haben wir dann teil durch häufig nachgehende Beratung. Wenn es aber da mehr Kraft gibt, dann ist es meistens so, dass dann nochmal die Frauenberatungsstellen auch aufgesucht werden können. Aber meistens ist es mit ein paar Terminen danach auch getan und manche kommen dann hier oder da nochmal zu Besuch.
Nochmal zurück zu Maria nach München. Wir haben jetzt schon einiges von dir gehört. Also wenn ich irgendwie Gewalt erleben sollte als Frau in der Partnerschaft, dann kann ich zum Weißen Ring. Es gibt Anlaufstellen, es gibt Chats im Internet. Man kann sogar in die Apotheke gehen und da eine bestimmte Maske bestellen. Ab wann sollte ich denn mit jemandem darüber sprechen? Sofort, wenn das irgendwie auch nur mit der kleinsten Sache anfängt? Oder also das ist natürlich dann auch wieder schwierig, ne, wenn man denkt, ja, okay, ich habe jetzt hier eine erste Ohrfeige bekommen, das war ein Ausrutscher, wird nie wieder vorkommen. Ja, was würdest du heute sagen? Hast du dir früh genug Hilfe geholt? Würdest du es heute früher machen? Ab wann sollte man sich Hilfe holen?
Ja, ich glaube, da gibt's ja diesen guten Hashtag, wie man das jetzt nennt, Schweigen macht schutzlos, und das passt, glaube ich, sehr, sehr genau. Ich habe es damals definitiv nicht richtig gemacht. Ich habe viel zu lange gewartet. Aber auch da, was ist richtig? Ne? Also solange man nicht in der Haut des Betroffenen steckt, kann man nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Und auch ich würde nie über andere Betroffene urteilen. Ich versuche nur immer, Opfern, die sich an mich wenden, zu raten, such dir Gehör. Werde laut und wenn nur minimal. Es verlangt keiner. Ich meine, natürlich ist es der beste Weg, die Polizei einzuschalten oder, wie gesagt, höhere Instanzen. Aber es kann dir auch schon mehr Sicherheit geben, es nur deiner Freundin zu erzählen, nur deiner Nachbarin, einem Fremden, einer Arbeitskollegin, irgendjemanden. Am gefährlichsten ist es, solange man schweigt. Und ich denke, wenn man sich eine Vertrauensbasis aufbaut, ist es sehr, sehr gesund, da andere mit ins Boot zu holen. Genau, die können halt doch noch ein bisschen auf einen aufpassen.
Hast du vielleicht noch irgendwelche Abschlussworte an Betroffene, wie du ihnen vielleicht Mut machen würdest?
Ja, also ich möchte euch auf jeden Fall sagen, ihr seid nicht alleine. Bitte schämt euch nicht, bitte gebt euch nicht die Schuld. Es gibt kein Recht dieser Welt, was einem Täter möglich macht, euch Gewalt anzutun. Auch wenn ihr heute denkt, ihr seid schwach und nicht in der Lage auszubrechen, glaubt mir, ihr seid viel, viel stärker, als ihr jetzt denkt. Und da draußen wartet ein wunderschönes Leben auf euch. Ein Leben, was wertvoll ist, wertschätzend und ganz, ganz frei von Gewalt sein kann. Ihr müsst die Entscheidung treffen, die kann niemand für euch treffen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, ihr könnt das schaffen.
Vielen, vielen Dank für deine ehrlichen, offenen Worte. Vielen Dank auch an Frau Liebermann von der Stuttgarter Polizei. Schön, dass Sie hier waren und einiges erzählt haben. Und auch vielen Dank nochmal an Frau Tenbus von der Stadt Stuttgart vom Frauenhaus.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Es war mir eine Freude.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.
Hallo, hier ist Julia von Das Ding. Ich schleiche mich mal ans Ende dieses Podcasts. Ich arbeite nämlich im Hintergrund mit dran, zusammen mit Jost und Luisa. In 5 Minuten vor dem Tod steckt ja eine Menge Recherche, Storytelling und auch Fact-Checking. Und da supporte ich die beiden. Die Skills dafür, die habe ich unter anderem im Volo beim SWR gelernt. 5 Minuten vor dem Tod gehört ja zu Das Ding und das wiederum gehört zum SWR, zum Südwestrundfunk. Und wenn auch ihr Bock auf Journalismus habt, wir suchen euch. Leute, die Bock auf die journalistische Ausbildung im SWR haben, das Volontariat. Bewerben geht noch bis zum 12. März und ihr braucht auch kein Studium und kein Abitur. Den Link mit den Infos haben wir euch in die Shownotes gepackt.